herzlich zum zweiten Sonntag im Advent. Und damit wir das nicht nur hören, sondern auch sehen, darf ich jetzt die Kerzen anzünden? Und ich begrüße euch alle, die ihr hier seid, natürlich sehr herzlich. Ganz besonders heute die Kinder aus dem Kindergottesdienst. Und ich begrüße aber auch alle, die zu Hause an den Bildschirmen sitzen. Und ich dachte, heute begrüße ich da mal ganz besonders die Menschen, die, weil sie ihre Gesundheit schützen müssen, irgendwie in Quarantäne sind. Jetzt oder noch eine längere Zeit. Auch euch ein herzliches Willkommen. Es ist schön, dass ihr da seid und dass wir über diesen Weg Gemeinschaft haben. Und es ist noch schöner, wenn ihr irgendwann im nächsten Jahr wieder hier mit uns zusammen sein könnt. Wir wollen heute zu Beginn ein Lied üben, lernen, wie auch immer. Vielleicht kennt ihr es auch schon, dann können wir es gleich von Anfang an richtig fetzig singen. Und das singen wir nachher im Laufe des Gottesdienstes noch einmal.
Ja, der Refrain ist ja schwer. La, 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 la. Also den kann man sogar fast auswählen. Und damit wollen wir einfach mal beginnen, den Refrain gemeinsam zu üben.
La 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 la
Machen den zweiten Teil nochmal.
La 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 la.
Jetzt versuchen wir mal zusammen den Refrain.
La 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 la. Kannst du es glauben, bald ist es soweit. Langsam beginnt die schönste Zeit. Kannst du es glauben, bald ist es soweit. Langsam beginnt die schönste Zeit. Das Jahr fast vergangen, es geht doch so schnell. Die Fenster geschmückt und die Lichter so hell.
Warte mal die erste Strophe.
Kannst du es glauben, bald ist es so weit. Langsam beginnt die schönste Zeit. Das Jahr fast vergangen, es geht doch so schnell. Die Fenster geschmückt und die Lichter so hell. Advent war, la la la, la 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 la. Wir warten auf dich, Christen versammeln und freuen sich. Wenn vier Kerzen brennen, ist Weihnachten da. Gott wurde Mensch, das Wunder ist da. La la la.
Strophen singen wir dann nachher nochmal.
Ja, vielen Dank euch. Und ich hoffe, euch ist auch schon so ein bisschen leichter und fröhlicher ums Herz geworden. weil ich finde, mit so einem Lalala kommt einfach ein bisschen Schwung hier rein. Und mit diesem Lied werden wir nachher auch die Kinder verabschieden, damit sie mit Schwung in ihren Kindergottesdienst gehen können. Also schon mal so eine kleine Vorankündigung. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und ich habe gedacht, dieses kleine Mädchen denke ich mal, mit so Rüschen am Ärmchen. Dieses kleine Mädchen hat vielleicht auch gerade la la la, la 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 irgendwie gesungen und ein bisschen getanzt. Dabei kann man kleine Kinder gut beobachten. Und dann ist sie gestolpert und hingefallen. Und dann kommt irgendeine hilfreiche Hand, reicht sie ihr und hilft ihr wieder beim Aufstehen. Und heute, für diesen zweiten Sonntag im Advent, gibt es einen wunderschönen Vers, der eigentlich genau diese Handlung ausdrückt. Der Vers heißt, seht auf, also guckt, wenn ihr runterguckt, hoch, schaut auf, erhebt eure Häupter, erhebt eure Köpfe, eure Gesichter, weil sich eure Erlösung naht. Es wird Weihnachten und die Erlösung naht. Und der Losungsvers zu diesem Sonntag, der verstärkt das nochmal so richtig. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Und vielleicht geht es dir heute Morgen auch noch gar nicht so lalala, sondern du bist in deinem Herzen traurig oder zerrissen oder angespannt oder du hast viele Fragen und hast keine Idee, wie es weitergehen soll. Aber Gott richtet uns auf. Wie ein Erwachsener dem Kind gerne hilft, so möchte er uns gerne helfen. Er möchte unsere Situation mit uns ordnen, gestalten und uns da durchhelfen. Und diese Ermutigung nehmt einfach auch mit heute schon aus diesem Gottesdienst. Ich möchte beten und bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, du bist selbst Kind geworden und du weißt, wie das ist, ein Kind zu sein, auf Hilfe angewiesen zu sein, versorgt zu werden. Und du hast alles, was wir erlebt haben, was wir leben, hast du selbst erlebt. Alles hast du selbst durchlebt. Und das ist einfach so gut für uns. Danke, dass wir uns das heute nochmal ganz neu in unseren Sinn, in unser Herz sagen lassen dürfen. Du bist da und du hast dich gegeben, weil du uns aufrichten möchtest, weil du uns die Hand reichst und uns aufhilfst und weil wir in dieser Adventszeit uns daran ganz besonders erinnern dürfen. Danke einfach, dass wir das heute auch feiern können an diesem zweiten Sonntag im Advent. Danke, dass du hier bist, dass du diesen Raum füllst, dass du, Heiliger Geist, wirken möchtest in uns, in jedem Herzen. Und darauf freuen wir uns, darauf sind wir gespannt. Und wir danken dir einfach, dass wir jetzt diese Zeit hier gemeinsam sein dürfen. Amen. Ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht. Und ich dachte, so eine kleine Geschichte, die können sich die Kinder vielleicht auch gut merken. Diese Geschichte hat schon vor langer, langer Zeit gespielt. Und weil das so ist, sind manchmal in so einer Geschichte Wörter, die heute vielleicht ein bisschen unbekannter sind für uns. Ich möchte mal die Kinder fragen, ob einer von den Kindern weiß, was Spreu ist. Das ist ein schweres Wort, ne? Komisches Wort. Vielleicht weiß das einer von den Erwachsenen, was ist Spreu? Da sehe ich auch Kopfschütteln. Ah, da gibt es welche, die sich melden. Da ist noch jemand. Okay, ich habe euch ein Foto mitgebracht von dem, was Spreu ist. Vielleicht kann der Raimund uns das gleich zeigen. Wenn Korn gedroschen wird, heute macht das alles der Mähdrescher vollautomatisch. Aber früher musste man das alles von Hand machen. Da wurde das Korn geschnitten, dann wurden die Garben geschlagen, gedrescht und dann fielen die Körner, die Weizenkörner aus den Ähren heraus. Und das, was dann oben herum übrig geblieben ist, das ist die Spreu, lauter Fusselzeug. Also eigentlich was keiner will. Die haben das früher manchmal im Stall verwendet, manchmal auch für die Tiere zum Fressen. Aber eigentlich war das unwichtig. Es gibt so einen Satz, die Spreu vom Weizen trennen, Der kommt aus der Bibel, das benutzen manchmal Leute auch heute noch. Aber ihr werdet sehen, was das jetzt mit dieser Geschichte zu tun hat. Also das Wort kennt ihr jetzt. Es war einmal ein König, der merkte auf einmal, oh, ich bin alt geworden. Und in diesem Nachdenken bestellte er seine beiden Söhne in die große Halle. Er sprach zu ihnen, ich möchte, dass ihr bis heute Abend diese Halle füllt. Und er gab jedem dieser Söhne einen Silbertaler. Und wer die Halle füllt, der soll mein Nachfolger werden. Da gingen beide Söhne los und der Ältere ging so durchs Dorf und sah, dass die Bauern am Ernten waren und am Dreschen, am Korn dreschen. Und dann ging er zu den Bauern hin und sagte, ich möchte gerne eure Spreu haben. Und gab ihnen den Silbertaler. Und weil die Bauern so froh waren, ihre Spreu loszuwerden, haben sie ihm das ganze Zeug in den großen Saal gebracht. Vater, du kannst mich zum Nachfolger machen, sagte dieser ältere Sohn. Ich habe die Halle gefüllt. Aber der Vater wollte noch warten, bis der jüngere Sohn kam. Es fing dann an zu dämmern und dann kam der jüngere Sohn. Der sagte, räumt das Zeug hier weg. Und dann ging der jüngere Sohn und stellte sich mitten in die Halle und packte eine Kerze aus, die stellte er im Kerzenständer auf den Boden, zündete die Kerze an und dann wurde es in der ganzen Halle hell. Und das Licht der Kerze spiegelte sich in dem Gesicht vom König, im Gesicht von seinen Söhnen und auch im Gesicht von all den Menschen, die da sonst noch waren, die Diener und Mägde und sonst was. Und als das passiert war, lächelte der König und sagte zu seinem jüngeren Sohn, du wirst mein Nachfolger. Adventszeit ist eine Zeit, wo wir Lichter anzünden. Und vielleicht bekommt ihr heute in diesem Gottesdienst auch eine Idee, wie ihr selber Licht sein könnt oder ein Licht anzündet. Wir singen jetzt noch einmal dieses Lied, La La La. Und wenn wir das letzte La 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 singen, dann dürft ihr Kinder in den Kindergottesdienst gehen. Und wir alle wünschen euch eine richtig schöne Kigo-Zeit. Und schön, dass ihr jetzt da wart.
Wir singen es in der Reihenfolge. Wir singen also erst den Refrain einmal, dann singen wir die erste und zweite Strophe gemeinsam. Der Refrain, die dritte Strophe, Refrain, vierte Strophe. Und wir hören mit dem Refrain wieder auf.
Okay.
Wir warten noch immer, denn Jesus kommt bald. Der Himmel wird hell, ein Lied erschallt. Einst klein wie ein Baby, doch dann wie ein Held. Wir geben dir Ehre, König der Welt. La la la, la la la, la 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 la.
Das wäre ja schade gewesen, hätten wir die verpasst, die vierte Strophe. Ich habe ein paar Informationen für euch und wir sammeln dabei die Kollekte ein, die, wie meistens, für all die vielen Aufgaben in dieser Gemeinde bestimmt ist. Ich möchte hinweisen auf Adventsandacht Nummer 2, nächsten Mittwoch, statt unten im Café Q wird sie hier oben im Foyer stattfinden, am Mittwoch, dem 10.12. um 19 Uhr. Und es gibt die Andacht, es gibt ein gemeinsames Singen, es gibt Zeit bei Tee und Gebäck. Ihr seid alle herzlich willkommen. Am 11. Dezember, am Donnerstagnachmittag, wird im Café Zukunft schon Weihnachten gefeiert. Auch dazu eine herzliche Einladung. Ab 14.30 Uhr könnt ihr kommen, ab 15 Uhr geht es offiziell los. Dann habe ich noch eine Information schon für nächsten Sonntag. Der Kindergottesdienst ist ja immer sehr engagiert, immer sehr fleißig. Und sie werden nächsten Sonntag hier wieder Waffeln backen und basteln, natürlich heute schon und wahrscheinlich letzte Woche auch schon, und möchten das gerne verkaufen, weil sie Geld sammeln für das Kinderhelfen-Kinderprojekt in Akasa. Wir haben das schon mal hier gesehen. Stefan hat das uns schon mal vorgestellt. Vielleicht gibt es nächste Woche noch mal ein Bild dazu. Dann ist es also schön, wenn ihr euch erinnert und ein bisschen mehr Kleingeld dabei habt, damit ihr den Kindern was abkaufen könnt und die das Geld weiterleiten können an das Projekt. Ja, und dann möchte Hanna noch was sagen. Und ich habe das Mikrofon vergessen. Hanna ist, glaube ich, jetzt schon ziemlich bekannt hier vorne.
Ja, hallo.
Und ihr Auftrag? Ist es an?
Hallo? Doch. Ja, es ist an, okay. Also, ich habe auch was anzusagen für alle. Wir haben ja eben schon ein bisschen geübt mit dem Singen. Heute wird es die Chorprobe für den Erwachsenenchor geben. Das habe ich ja schon angesagt. Das wird im Aquarium stattfinden. Heute um 13 Uhr geht's los, 12.30 Uhr. Nach dem Gottesdienst direkt können sich alle, die Lust haben, bei Musical die Kids zu unterstützen, da vorne im Aquarium treffen bei Klaus Lüdemann, der winkt jetzt einmal kurz, der wird die Chorprobe leiten. Genau, es gibt Noten, ihr könnt spontan auch euch entscheiden, einfach zu kommen. Dazu eine herzliche Einladung. Und auch noch, das kennt ihr jetzt schon von Go Christmas, für Auf- und Abbau brauchen wir helfende Hände. Die können sich bei Esther Drastik, die kann auch einmal winken, oder Hille melden. Der Aufbau wird zwischen dem 3. und 4. Advent stattfinden. In der Woche, der Termin wird noch festgelegt. Und der Abbau wird am 27. Dezember sein. Ja, das war's.
Dankeschön, Hanna. Das, was Hanna uns jetzt erzählt hat und was da passiert, ist natürlich Gemeinschaft und Action pur. Und wir erleben hier heute Morgen auch eine starke, eine schöne Gemeinschaft. Aber manchmal geht es in unserem Leben uns ganz anders. Dann fühlen wir uns vielleicht alleine oder allein gelassen, vielleicht vergessen oder übersehen, wie auch immer. Um dieses Thema geht es heute in der Predigt, die uns gleich Lasse Eggers hält. Und ihr habt jetzt aber nochmal einfach nur einen Moment Zeit zu überlegen, wann war für mich der letzte Moment, wo ich mich alleine gefühlt habe, verlassen, einsam?
Einsam im Advent lautet das Thema heute. Inspiriert von meinem Kollegen Lukas Haug, der seine Doktorarbeit über Einsamkeit geschrieben hat. Und ich habe jetzt schon mehrfach Vorträge darüber hören dürfen. Ich so gedacht, da würde ich gerne mal drüber predigen. Lukas gefragt, ob das okay ist, und er meinte, er redete oft genug drüber. Also darf ich das machen heute? Ich würde am Anfang gerne eine Abfrage mal machen. Wenn du mitmachen magst, du musst nicht die Hand heben, aber wenn du willst, ist das ganz spannend. Hast du dich in deinem Leben schon einmal alleine oder einsam gefühlt? Dann darfst du einmal die Hand heben. Das sind einige. Also mit diesem Gefühl bist du an sich schon mal nicht allein. Das geht ganz vielen Menschen so. Sich alleine fühlen, sich einsam fühlen, das kennen die meisten. Die meisten würden sagen, ja, ich habe mich schon mal einsam gefühlt. Einsam sein, sich allein fühlen, das gehört irgendwie auch ein Stück weit zum menschlichen Leben dazu. Es ist Teil davon, Mensch zu sein, sich auch einmal einsam zu fühlen. Es gibt Menschen, denen geht das nur manchmal so. Es gibt aber auch Menschen, denen geht das ganz dauerhaft so. Es ist ein Dauerzustand. Und dann gibt es auch mal wieder Menschen, bei denen ist das phasenweise so. Dass unser Leben durchzogen ist von bestimmten Phasen. Und das ist auch ein ganz schönes Bild, weil das bedeuten würde, ja, es gibt auch Phasen der Einsamkeit, aber Phasen sind auch davon gekennzeichnet, dass sie begrenzt sind. Einsamkeit gehört aber irgendwie zum Leben dazu, Teil vom Menschsein. Und gerade in der Adventszeit, in der Feiertagszeit, wo man klassischerweise mit Familie oder Freunden feiert, sich viele Termine macht und beisammensitzt und gemeinsam isst, können Menschen sich einsam fühlen, die dazu gar nicht so sehr die Möglichkeit haben. Und selbst wenn du Teil einer großen Familie bist und viel Geselligkeit hast, kannst du dich mitten unter diesen Menschen auch trotzdem einsam fühlen. Und darum will ich heute, weil es die Adventszeit ist, weil es auf diese Feiertagszeit zugeht, über dieses Thema predigen. Einsam fühlen wir uns, wenn es einen spürbaren Unterschied gibt zwischen der Menge an Gemeinschaft, die wir uns wünschen, und der Menge an Gemeinschaft, die wir haben oder haben können. Also ich würde gerne 3-mal pro Woche jemanden treffen, aber ich treffe nur einmal im Monat jemanden. Zum Beispiel. Und das kann es in ganz unterschiedlichen Variationen geben. Jemand kann 7 Leute pro Woche treffen und sich trotzdem einsam fühlen, weil er gerne 21 Leute sehen wollen würde. Und jemand kann auch nur eine Person treffen und sich nicht einsam fühlen, weil sie auch gar nicht mehr will. Also das ist was ganz Individuelles und das ändert sich auch immer mal wieder. Von den Lebensphasen her. Und dann gibt es, wie gesagt, auch diese Einsamkeit, die wir fühlen können, wenn wir in einer Menschenmenge sind oder sogar mit Freunden unterwegs sind. Das tun wir dann, wenn niemand so richtig mit uns interagiert oder wir mit anderen interagieren können. Also wenn wir zwar da sind, aber wir sind gar nicht irgendwie so richtig zu jemandem besonders zugehörig. Auch dann kann man sich so fühlen. Und Einsamkeit, die kann man aber auch ganz unterschiedlich bewerten. Wenn ich zu viele Kontakte habe, dann kann ich mich ja auch mal danach sehnen, Einsamkeit zu haben. Oder wenn man dauerhaft weniger Kontakte hat als gewünscht, dann kann Einsamkeit ein großer Schmerz werden und auch Konsequenzen für das Leben haben. Und dazu habe ich eine Geschichte aus der Bibel mit dabei. Johannes Evangelium 5, 1 bis 9. Ich hatte 5 bis 9 im Wiki stehen. Entschuldigung, Raimund, 1 bis 9 bitte. Mal gucken, wie schnell wir das schaffen. Johannes Evangelium, Kapitel 5, 1 bis 9. Ich fange einfach schon mal an. Nach dem, was geschehen war, war ein Fest der Juden. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme oder Ausgezehrte. Und es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Und als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Und der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Und Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Und es war aber Sabbat an diesem Tag. Jesus begegnet auf seiner Reise hier einem Menschen, der krank ist. Wir wissen gar nicht so genau, welche Krankheit er gehabt hat. Wir wissen nur, dass er sehr lange krank war, 38 Jahre schon. Aus dem Text lernen wir, dass er wohl noch selbst zum Teich laufen konnte. Denn er sagt ja, wenn er selbst hingeht, steigt jemand anders vor ihm hinein. Also gelähmt war er wahrscheinlich schon mal nicht. Und trotzdem kommt er nicht zu diesem heilenden Wasser. Der Grund, den er dafür sagt, ist, denn er hat keinen Menschen. Erstmal ist das ein ganz merkwürdiger Teich, um den es hier geht. Wir finden hier eine Vorstellung im alten Israel, dass sich das Wasser im Teich von Zeit zu Zeit bewegt, sprudelt und dann die Person, die es zuerst ins Wasser schaffte, geheilt wurde durch dieses bewegte Wasser, weil man glaubte, dass ein Engel des Herrn darin badete. So lesen wir es in anderen Überlieferungen. Und jetzt begegnen wir diesem kranken Menschen, der sogar noch selbst laufen kann, aber es nicht schafft, als Erster ins Wasser zu kommen, also dieses Rennen zu gewinnen, weil er niemanden hat, der ihm dabei hilft. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen muss, wie ein Footballspiel, wo man Leute aus dem Weg tackelt. Aber wir lernen, dieser Mensch bräuchte Hilfe, um als Erster ins Wasser zu kommen. Und die hat er nicht. Er leidet also an seiner Krankheit fort, weil er keinen Menschen hat. Und keinen Menschen zu haben, kann für uns Menschen, die auf Gemeinschaft und als Gemeinschaftswesen geschaffen sind und angelegt sind, wirklich schwierig sein. Und zwar gerade dann, wenn wir Hilfe brauchen und uns nicht mehr selbst helfen können. Wenn man in so einer Lage ist, dann fühlt man sich oft ziemlich ohnmächtig. Und es ist gar nicht so leicht, dann auch noch fremde Menschen um Hilfe zu fragen. Und es ist allerdings nur selten bekannt, wenn Menschen wirklich an Einsamkeit leiden. Zum einen denken doch alle, die viel beschäftigt sind, ach, das geht den anderen doch auch so. Wir haben doch alle viel zu tun. Und zum anderen haben die, die einsam sind, oft niemanden, dem sie von ihrer Einsamkeit erzählen können. Und Menschen, die dann eher selten einsam sind, vergessen vielleicht auch, wie das eigentlich ist, wenn man niemanden hat. Und vergessen dann vielleicht auch, darauf zu achten. Und so ging es mir neulich. Ich hatte seit langer Zeit neulich mal wieder so ein Einsamkeitsgefühl. Wir waren ja auf der Pastorentagung auf der Insel Langeoog. Und da ist dann ein Fährenparkplatz, wo man sein Auto abstellt. Auf der Insel gibt es keine Autos, sondern fährt man mit dem Schiff und das Auto lässt man da stehen. Und ich hatte die Handbremse angezogen. 5 Tage lang im Meeresklima, haben dann dafür gesorgt, dass die Handbremse so richtig schön festgerostet war und wir mit allem Schlagen, Fahren, Losruckeln nichts geschafft haben, sodass das Auto abgeschleppt werden musste. Judith und Josephine haben wir glücklicherweise schon vorausgeschickt mit Freunden, die waren schon vorgefahren, also war ich nun allein in Bensersiel gestrandet. Und dann kam der Abschleppdienst und hat mein Auto mitgenommen und dann war ich ohne Auto allein in Bensersiel gestrandet. Und da fühlte ich mich seit langer Zeit das erste Mal so richtig einsam und verunsichert. Wird das jetzt alles klappen? Ich kenne hier keinen einzigen Menschen in der Gegend. Und ich habe so richtig gemerkt, boah, das war mir lange fremd, dieses Gefühl. Das war mir lange fremd. Und obendrauf kommt, dass ich ja eigentlich sogar noch genug Geld hatte, um mich dann in ein Café zu setzen. Ich hatte eine Versicherung, die mir einen Mietwagen besorgte. Ich hatte ein Handy, mit dem ich Menschen anrufen konnte. Eine Familie in Cuxhaven, die mich hätte abholen können. Und letzten Endes musste ich nur 7 Stunden in einem eigentlich netten Café verbringen. Aber wenn ich mich in der Situation schon etwas einsam oder verunsichert fühle, wie müssen sich dann Menschen fühlen, denen das viel häufiger so geht? Und die vielleicht auch ganz anders situiert sind als ich. Und wie schnell könnten eigentlich auch bei mir diese Sicherheiten, die ich in dem Moment hatte, wegbrechen? Wie schnell könnte nicht auch ich krank werden wie der Mensch am Teich Bethesda? Krankheit kann einen auch isolieren. Und in Jesus sehen wir hier einen wunderbaren Retter, auf den wir ja jetzt hier im Advent eigentlich warten. Jesus kommt in die Situation dieses Menschen hinein und wir begegnen einem Vorbild. Jesus wird diesem kranken Menschen für einen kleinen Moment ein Mensch, den er hat. Jesus begegnet diesem Menschen und auf einmal hat dieser Mensch diesen Mensch Jesus. Klingt ein bisschen wirr, aber Jesus wird dem Mensch ein Gegenüber, diesem Kranken. Er ist ein Moment für ihn da. Er begegnet ihm, spendet ihm, wenn auch nur für einen kurzen Moment, Gemeinschaft, die er brauchte, indem er nach ihm fragt, indem er ihm zuhört und indem er mit ihm mitfühlt. Und ich glaube nicht, dass wir uns jetzt alle zu Rettern der Einsamen ernennen sollten. Wir können jetzt nicht rumlaufen und Leuten auf den Kopf zusagen, oh, du siehst aber ganz schön einsam aus. Soll ich dich da mal rausretten? Das könnte ziemlich nach hinten losgehen. Darum geht es jetzt, glaube ich, nicht. Aber Jesus' Handeln sollte uns dazu anhalten, Menschen zu beachten, Menschen zuzuhören, bei Menschen nachzufragen, bei Menschen mitzufühlen, also warme Herzen zu haben, die eine warme Gesellschaft zu dieser kalten Jahreszeit prägen. An diesem Tag im Café, als ich gestrandet war, da passierte mir etwas sehr Nettes. Also viele Gäste kamen und gingen während der Zeit, in der ich da saß. Aber 3 von diesen Menschen blieben mir besonders in Erinnerung. Und es war so eine alteingesessene Kaffeerunde, so wirkte das auf mich. Ein älteres Ehepaar traf sich mit einer alten Freundin und sie schnackten so richtig schön nordisch breit, ne? Und ich kam nicht umhin, einige Teile ihres Gesprächs mitzubekommen. Und da ging es um Bitumen und Risse in der Hauswand, um Vermieter und dessen Waffensammlung und um alle Betriebe, die inzwischen auf Langeoog eigentlich schon geschlossen haben. Und während sie da saßen, kam auch ein Anruf meines Vaters und ich schilderte ihm so meine ganze Situation, was so passiert war, was der Plan war, dass ich noch länger da sitzen würde und warten müsste. Und obwohl wir die ganzen 1,5 Stunden ihres Aufenthaltes nicht interagiert haben, wir haben nicht miteinander geredet oder sonst was, wendeten sich diese 3 Menschen, als sie gingen, mir einmal ganz in Ruhe zu und wünschten mir alles Gute. Und das war mit einem netten Lächeln in diesem Moment so Balsam auf der Seele, dass diese 3 fremden Menschen mir für diesen Moment unschätzbare Freunde wurden. Obwohl ich nichts über sie weiß, als über ihre Hauswand und den Vermieter. Aber irgendwie wurden wir doch Genossen in diesem Café für diese Zeit. Und ich glaube, manchmal braucht es eigentlich gar nicht viel mehr, als aufmerksam zu sein und mitfühlend, damit ein Gefühl der Einsamkeit an Kraft verliert. Aber ich merke selbst bei mir, ich habe manchmal gar keine Lust, nett zu Menschen zu sein oder schwierige Menschen zu integrieren oder noch mehr Beziehungen eingehen zu müssen, als ich jetzt schon habe. Und das hindert mich aber selbst daran, jemand zu sein, der mit für eine warme Gesellschaft sorgt, der selbst Menschen so einen Moment der Balsam für die Seele sein kann. Und ich glaube, dieses Denken, was mich daran hindert, das hat gar keine guten Wurzeln. Denn ich habe das Gefühl, häufig ordnen wir andere Menschen in eine Kategorie ein, danach, was mir die Beziehung und der Umgang zu ihnen eigentlich selbst bringt oder mich kostet. Ticken diese Menschen ähnlich wie ich? Loben Sie mich vielleicht? Lachen Sie über meine Witze? Bringen Sie mich in meinem Leben eigentlich weiter? Oder kosten Sie mich sogar noch Kraft? Oder bringen Sie mir eine gewinnbringende Freundschaft entgegen? Also wir beurteilen Menschen nach einem Kosten-Nutzen-Prinzip. Was bringst du mir eigentlich, wenn ich meine Zeit für dich aufwende? Und das ist eigentlich eine ganz scheußliche Betrachtungsweise von Menschen. Das verzweckt menschliche Beziehungen, das verzweckt den Menschen. Das bewertet sie nach ihrem Tun oder ihrer Produktivität. Und eine Bewertung von Menschen, die Gott und der Schöpfung viel angemessener ist, wäre allein, weil du existierst und weil du da bist, hast du einen unschätzbaren Wert. Und so las ich das neulich in einem Buch, wo jemand zu einer fremden Person im Wartezimmer meinte, allein weil du gerade hier bist, bist du mir ein unschätzbarer Freund. Und als ich das las, war ich ganz überrascht und dachte, hui, oh, das ist aber vereinnahmend. Die kennen sich doch gar nicht. Wie kann man denn sowas sagen und will die andere Person das vielleicht überhaupt? Aber es ging dabei gar nicht so sehr darum, was die andere Person dann tun muss, denn die musste ja gar nichts tun. Es ging vielmehr darum, wie Person 1 die Welt und sich darin betrachtet und wahrnimmt. Es geht darum, Menschen und die Gemeinschaft mit ihnen nicht danach zu bewerten, was sie mir bringen, sondern ihre Gegenwart für wertvoll zu halten, einfach weil sie sind. Ja, und dann wirst du, wenn du abends den letzten Zug nehmen musst, von der Arbeit nach Hause kommst und da sitzt auf einmal mit dir jemand, der wartet auch auf der Bank, so werdet ihr dann auf einmal Genossen. In diesem Moment könnt einander Freunde sein, obwohl man sich gar nicht kennt. Und das ist eine Eigenschaft, die finde ich genauso bei Jesus wieder. Er begegnet allen Menschen als unschätzbar wertvoll. Denn sie sind alle Gottes Geschöpfe und Kinder. Er wird dem Menschen ein Gegenüber, der sonst keinen Menschen hat, obwohl er umgeben ist von anderen. Und das stellt uns die Frage, wonach bewerten wir menschliche Begegnung? Nach dem Kosten-Nutzen-Prinzip oder auf Grundlage des gottgegebenen wertvollen Seins eines jeden Menschen? Und ich habe noch eine zweite Frage. Wie bewerten wir eigentlich, ab wann wir uns einsam fühlen oder zu einsam sind? Was ist unser Anspruch an Gemeinschaft? Unsere Gesellschaft, die zeichnet ein sehr genaues Bild davon, was es bedeutet, gesellig zu sein, was dann leider oft auch gleichgesetzt wird mit Erfolg. Die Welt will uns weismachen, dass du Familie, Partner, Kinder, einen Golden Retriever, 100 Freunde, 200 Bekannte und 20 Partys im Jahr brauchst, um dich gesellig und vergemeinschaftet zu fühlen. Und jetzt ist es ganz heikel, denn ich möchte Menschen und euch, wenn ihr euch einsam fühlt und euch mehr Gemeinschaft wünscht, diese Gefühle nicht absprechen oder entwerten, indem ich sagen würde, ja, dann wünscht ihr doch einfach weniger. Das ist nicht die Lösung. Aber das wäre ja auch heuchlerisch. Aber worum es, glaube ich, geht, ist die Freiheit, dass wir unser Leben nicht nach irgendwelchen gesellschaftlichen Standards leben müssen oder diesen Standards genügen müssen, sondern dass wir frei sind zu entscheiden, wie wollen wir eigentlich Gemeinschaft leben? Was brauchen wir wirklich an Gemeinschaft und welche gesellschaftlichen Standards dürfen wir vielleicht auch einfach fallen lassen? Aber Einsamkeit wird immer zum Leben dazugehören. Denn so wie ich die Welt wahrnehme, so wie du die Welt wahrnimmst, so nimmt sie kein einziger anderer Mensch auf der ganzen weiten Welt wahr. Und wir werden uns auch niemals zu 100% für andere Menschen verständlich machen können. Nichts auf dieser Welt ist von Dauer und so wird es immer wieder auch Phasen und Gefühle der Einsamkeit geben. Und was Einsamkeit, denke ich, manchmal so schwierig machen kann, ist, dass wir dann allein mit uns selbst sind. Da bleibt nur die Beschäftigung mit mir, mit meinen Gedanken und der Frage, wie stehe ich eigentlich zu mir? Welche Gedanken kommen dir, wenn du allein mit dir selbst bist? Vielleicht denke ich ja überhaupt gar nicht gut von mir. Vielleicht finde ich, wenn ich alleine bin und in mich reingucke, da ganz viel Trauer oder Wut, den ich aus dem Weg gehen will. Vielleicht finde ich dort auch ganz schreckliche Dinge, vor denen ich Angst habe. Und im Advent warten wir auf die Ankunft Jesu. Und von Jesu bemerken wir und lesen wir in dieser Geschichte, dass er einer ist, der den Menschen begegnet. Und ich glaube, hier in dieser Nacht deiner Seele, wo du alleine mit dir bist, da will Jesus dir begegnen, wie diesem Kranken am Teich Bethesda. An den dunkelsten Punkten deiner Gedanken stellt er dir auch diese Frage: Willst du gesund werden? Willst du gesunde Gedanken über dich und dein Leben lernen und hören? Und in diesem Moment darfst du dann ganz genauso wie der Kranke am Teich Bethesda ganz ehrlich vor Jesus werden und ihm dein Leid klagen. Ihm alles hinhalten. Trauer und Wut haben Platz bei Jesus. Und auch deine schrecklichsten Seiten und Gedanken hält er aus und wird dich ernst nehmen und dir zuhören. Du darfst mit ihm ins Gespräch gehen in diesen Momenten. Und dann ist Jesus eine Stimme, die in diese Einsamkeit mit dir selbst hineinkommt und auf deine Gedanken antwortet. Jesus denkt gut von dir. Jesus denkt, du bist unschätzbar wertvoll. Jesus will von deiner Wut und deiner Trauer und von deinen Schrecken hören. Er will dich verstehen und er will dir seinen Frieden geben und dich mit dir selbst versöhnen. Dafür ist er auf die Welt gekommen. Das erwarten wir, das feiern wir in dieser Weihnachtszeit. Und so wird Jesus dir in diesen Momenten des Gebets und der Einsamkeit dieser unschätzbare und unersetzliche Freund. Das Gebet mit Jesus und seine Wahrheiten über unser Leben bietet uns tiefgehende Gemeinschaft, ganz unabhängig von allem menschlichen Handeln. Also lasst uns in diesem Jesus und im Gespräch mit ihm alle unsere Wege beschreiten, die Geselligen und die Einsamen. Lasst uns an seinem Vorbild eine warme und leuchtende Gesellschaft prägen, die in dieser Adventszeit für eine gute Welt mit versöhnten Menschen eintritt. Unser Glaube bietet für Gemeinschaft viele gute Formen an. Formen von Gemeinschaft, in denen du nicht durch dein Tun oder dein Leisten zählst und glänzt, sondern du einfach sein darfst. Gottesdienst, du darfst einfach kommen, du darfst einfach dir Gnade zusprechen lassen. Oder Formen, in denen es ganz leicht ist, etwas Gutes zu tun. Wie zum Beispiel das Abendmahl, das wir heute feiern wollen. Abendmahl ist ein Zeichen der Verbundenheit der Menschen in Jesus, der weltweiten Christenheit. Und das alles nur dadurch, dass du ein Stück Brot isst und einen Schluck Traubensaft trinkst. Ganz einfach. Und das wollen wir heute wieder alle gleichzeitig tun. Und wenn wir das alle gleichzeitig machen, dann fühl dich mal so richtig da rein, dass wir verbunden sind, dass wir alle unschätzbar wertvolle Menschen und Freunde sind, weil wir gerade alle das Gleiche getan haben mit dem gleichen Herrn Jesus in unseren Herzen. Amen. Wir wollen jetzt ein Lied singen, das uns auf das Abendmahl vorbereitet.
Es greift einfach den letzten Satz einfach nochmal aus. Wir sind gehören zusammen, weil wir zu Christus gehören und Christus uns zusammenbringt. Und das drückt das Abendmahl nochmal wunderschön aus. Hier treffen sich unsere Wege, jeder kommt so, wie er ist. Diesen Moment zu erleben mit einem Gott, der uns vermisst. Wir gehen gemeinsam nach vorne, begegnen uns vor seinem Thron, finden das, was uns verbindet.
den Vater, den Geist und den Sohn.
Wir gehören zusammen, wir lieben denselben Gott und loben seinen Namen, er ist stärker als der Tod. Wir gehören zusammen, wir machen die Herzen weit und loben seinen Namen bis in alle Ewigkeit. Wir stehen
Wir wollen gemeinsam Abendmahl feiern. Und dazu sind alle eingeladen, die Gemeinschaft mit Jesus Christus haben wollen. Wir feiern das Abendmahl heute wieder so, dass ihr alle der Reihe nach außen nach hier vorne zu den beiden Tischen kommt, also dieser Block zu dem Tisch und die beiden Blöcke zu diesem Tisch, und dann euch Kelch und Brot abholt und mit zurück an euren Platz nimmt, bis alle haben. Also außen an den Tischen vorbei und durch den Mittelgang zurück, bis alle haben. Und wenn es dann alle haben, dann stelle ich mich nochmal hier oben auf die Bühne und gebe ein Zeichen, dass wir es alle gleichzeitig gemeinsam einnehmen können. Wir feiern das Abendmahl bei uns mit alkoholfreiem Traubensaft. Und hier vorne an dem Tisch gibt es auch glutenfreies Brot. Ich lese uns die Einsetzungsworte aus dem Lukasevangelium, Kapitel 22, 14 bis 20. Als die Stunde gekommen war, legte Jesus sich mit den Aposteln zu Tisch. Und er sagte zu ihnen: Mit großer Sehnsucht habe ich danach verlangt, vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen. Denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis es seine Erfüllung findet im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, sprach das Dankgebet und sagte: Nehmt diesen und teilt ihn untereinander. Denn ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach es und reichte es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Und ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Amen. Während des Abendmahls, und ihr nach vorne kommt, werden wir Lobpreislieder singen und Musik hören. Und ihr seid herzlich eingeladen. Kommt und seht, wie gütig der Herr ist. Amen.
Thank you.
Ich bitte euch schon mal aufzustehen. Ich werde jetzt jeweils noch mal zum Brot und Kelch was sagen, die Segensworte, die wir dann gemeinschaftlich, nachdem ich den Satz gesagt habe, mit Ja, Amen beantworten. Dann, nachdem beides gesagt ist, nehmen wir Brot und Kelch zu uns und wollen im Anschluss das Vaterunser beten. Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft mit dem Leib Christi? Ja, Amen. Und der Kelch, den wir segnen, ist das nicht die Gemeinschaft im neuen Bund mit Jesus Christus? Ja, Amen. Lasst uns gemeinsam das Gebet beten, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Seid gesegnet in Jesus Christus. Amen.
Wo ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Und was ich fühle, du wirst verstehen. Das ist unser Gott, das ist unser Jesus, der uns so versteht. Und wir wollen einfach ihn loben und preisen und anbeten. Und wenn es uns möglich ist, einfach dazu aufstehen.
Ich aufstehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch fühle, du wirst verstehen. Was ich auch fühle, du wirst verstehen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hilfst mich zu dir. Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. Als wahrer Gott und Mensch warst du hier. In allem uns gleich und doch ohne Schuld.
dass du mich kennst und trotzdem liebst. Du bist ein wunderbarer Tier, der mich zu frischem Wasser führt. Du hast so reich gedeckt, des Königs dich für mich, für mich.
Du bist mein Stecken. Und wandere ich im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil mehr, denn du bist hier bei mir, bei mir.
Ich komm an deinen Tisch, ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Herr. Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl, den Becher bin
von Gott, deine Güte jagt mir nach. Jagen kann ja was Negatives sein, wenn man gejagt wird. Aber wenn wir es von der anderen Seite sehen, wenn wir etwas nachjagen, kann das was Positives sein, ein Ziel, einem Ziel nachjagen, jemandem begegnen. Und hier ist es Gott, Gottes Güte, die uns nachjagt, weil Gott uns so liebt. Sie jagt uns hinterher, weil das ist seine ganz besondere Art. Wir sind das Ziel seiner Güte und dieses Lied wollen wir singen. Ich lieb dich, Herr, nie verlässt mich deine Gnade, jeden Tag hältst du mich in der Hand. Vom Moment, wenn ich erwache, bis ich mich schlafen leg, singe ich von deiner Güte, mein Gott.
Mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Mein
ganzes Leben warst du so, so gut. Solange ich kann, solange ich atme, singe ich von deiner Güte, mein Gott. Ich lieb dein Wort. Du führst mich auch durch das Feuer in tiefster Nacht. Bist du nah wie kein anderer? Ich kenne dich als Vater, ich kenne dich als Freund. Ich leb in deiner Güte, mein Gott. Mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Mein ganzes Leben. So, so gut. Solange ich kann, solange ich atme, singe ich von deiner Güte, mein Gott. Deine Güte, sie jagt mir nach, sie jagt mir immer nach. Deine Güte, sie jagt mir nach. Sie jagt mir immer nach. Alles, was ich bin, leg ich vor dich hin. Ich gebe alles dir. Deine Güte, sie jagt mir nach. Sie jagt mir immer nach. Deine Güte, sie jagt mir nach. Sie jagt mir immer nach. Deine Güte, sie jagt mir nach. Was ich bin, leg ich vor dich hin. Ich gebe alles dir. Deine Güte, sie jagt mir nach. Sie jagt mir immer nach. Mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Mein ganzes Leben warst du so, so gut. Solange ich kann, solange ich atme, singe ich von deiner Güte, mein Gott. Mein ganzes Leben warst du treu, deiner Güte, mein Gott.
Herr, so ist es. Deine Güte gilt mir jeden Tag. Und sie jagt mir nach. Du schickst mir deine Güte. Du schenkst mir deine Güte jeden Tag neu. Du weißt auch genau, wer ich bin, Herr. Du weißt einfach, was ich brauche. Du weißt, was mir gut tut. Herr, und du bist darin so beständig. Du bist ein Herr, der uns liebt. Ebenso wie er ist. Herr, und wir müssen uns nicht verbiegen dafür, wir müssen es uns nicht verdienen, sondern wir dürfen es einfach annehmen, weil du es uns schenkst. Wir wollen nochmal mit einem Weihnachtslied gemeinsam enden. Freue dich, Welt, dein König naht.
Freue dich, Welt, dein König nach. Mach deine Tore weit. Kommt auf seines Vaters, Vaters Rat. Der Herr der Herrlichkeit, der Herr der Herrlichkeit, der Herr.
In einigen Gesichtern sehe ich ein Lächeln. Und ich dachte gerade, wir haben mit La 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 angefangen und hören jetzt mit Freue dich Welt auf. Ist das wohl eine tolle Botschaft, die wir mitnehmen dürfen in die neue Woche, in jeden Tag, in die schweren Situationen und auch in die fröhlichen. Ich möchte euch jetzt verabschieden, aber vorher lade ich euch noch ein. Ich lade euch ein, wer sagt, nach diesem Gottesdienst oder nach dieser letzten Woche oder nach gestern oder weiß ich nicht wann, möchte ich gerne nochmal, dass jemand mit mir betet. Dass jemand mir einen Segen zuspricht, nochmal ganz persönlich für mich. Oder ich möchte etwas teilen mit jemandem. Hier vorne dürft ihr gleich hinkommen, sind Menschen bereit, euch ihr Ohr und ihr Herz und ihre Gebete zu schenken. Wer sagt, ich möchte ein längeres Gespräch führen, ich habe etwas, was mir mehr auf der Seele liegt und mich schon länger auch beschäftigt, der darf sich gerne an jemanden aus dem Seelsorgeteam an diesem Tisch hinten in der Ecke wenden. Ich glaube, der Kaffee fällt heute aus, wegen Aufzug kaputt. Aber und Mitarbeitermangel, okay. Überlegt mal, wo mache ich meine Kerze an, wo mache ich Licht? Der Kaffee fällt aus, aber ihr seid alle da und vielleicht haben manche auch noch ein bisschen Zeit und ihr könnt euch trotzdem begegnen. Ihr könnt etwas austauschen, ihr könnt euch teilhaben lassen, ihr könnt euch Freude schenken, gegenseitig euch angucken, Gemeinschaft erleben. Und singen, genau, singen ist auch möglich. Das ist alles jetzt noch ein Angebot. Ich möchte euch den Segen zusprechen und bitte euch dazu aufzustehen. Gott segne dich heute mit Frieden in deiner Seele, mit Liebe in deinem Herzen und Freude in deiner Welt. Er segne deine Tage, damit du aufmerksam bleibst für seine Gegenwart. Er segne dich, dass du bei allen Aufgaben und Aktionen in der Vorweihnachtszeit daran denkst, dass du dich selbst vorbereitest auf die Begegnung mit ihm. Er will dich beschenken. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und ich wünsche euch eine richtig schöne Woche.